In dieser Woche hat das israelische Militär den drittwichtigsten Mann der Hamas getötet, Marwan Issa, von Experten als Verteidigungsminister der Terrororganisation bezeichnet. Er ist bei einem Bombenangriff auf einen Hamas-Tunnel getötet worden. Israel ist damit wohl dem erklärten Ziel näher gekommen, die Strukturen der Hamas nach dem Terror vom 7. Oktober zu zerschlagen. Aber ein Ende des Krieges im Gazastreifen oder ein Waffenstillstand scheint weiter nur schwer vorstellbar. Der Journalist, Autor und Musiker Ofer Waldmann lebt im israelischen Haifa. Er engagiert sich für Menschenrechte im Gazakrieg und sagt:
Und es geht darum, dass diese Geiseln heilen und schnell nach Hause kommen. Wie auch, dass das Leid insgesamt um sie herum in Gaza, in Rafah, ein Ende findet.
Sie hören die Wochenendfolge von Auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. In einem Video, das in dieser Woche im Norden des Gazastreifens aufgenommen wurde, sieht man hunderte Menschen, dicht gedrängt. Frauen, Männer, Kinder. Sie stehen um ein kleines Fenster in der Wand eines Lagerhauses. Wer es bis nach vorne, bis zu diesem Fenster geschafft hat, der weiß, an diesem Tag wird der Hunger zumindest ein bisschen gestillt. Das kleine Fenster ist eine der wenigen Möglichkeiten im Gazastreifen, an Nahrung zu kommen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres fasst die Lage im Gazastreifen so zusammen:
More than half of all Palestinians in Gaza, 1.1 million people.
Mehr als die Hälfte aller Palästinenser im Gazastreifen, 1,1 Millionen Menschen, hätten ihre Nahrungsmittelvorräte vollständig aufgebraucht. Sie seien von einer Hungerkatastrophe bedroht, sagt Guterres. Und während die Zivilbevölkerung leidet, nutzt die Hamas zivile Einrichtungen wie das Al-Shifa-Krankenhaus, um Waffen und Kämpfer zu verstecken. In einem Zimmer müssen dort Menschen ohne Betäubung operiert werden und im nächsten lagert Munition. So sagt es das israelische Militär und auch die USA bestätigen das. Das israelische Militär hat das Krankenhaus in dieser Woche schon zum zweiten Mal gestürmt. 20 Hamas-Kämpfer will sie dort getötet haben. Auch der bis dato drittwichtigste Mann der Hamas, Marwan Issa, wurde bei einem Bombenangriff von den israelischen Streitkräften getötet. Ein militärischer Erfolg, während fast alle Länder versuchen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Allen voran die USA. Der US-Außenminister Antony Blinken ist deshalb zuletzt wieder in den Nahen Osten gereist und hat auch dort noch einmal für einen Waffenstillstand geworben. Das würde es ermöglichen, die humanitäre Hilfe viel weiter auszuweiten. Und es könnten die Voraussetzungen geschaffen werden für einen dauerhaften Waffenstillstand. Aber genau das, ein dauerhafter Waffenstillstand, wirkt gerade sehr weit weg. Was muss dafür passieren? Und wie schauen Israelis auf diesen Krieg? Darüber habe ich mit Ofer Waldmann gesprochen. Der Autor und Musiker kritisiert die Kriegsführung des israelischen Militärs und setzt sich für die Geiseln ein, die noch immer in der Hand der Hamas sind. Herr Waldmann, Sie leben in Haifa, gute 150 Kilometer weg vom Gazastreifen. Wie sehr prägt der Krieg aber trotzdem dort Ihren Alltag?
Der Krieg ist seit dem 7. Oktober überall in Israel allgegenwärtig. Jetzt, 5,5 Monate nach Kriegsausbruch, unfassbar, dass wir 5,5 Monate danach immer noch im Krieg sind. Aber 5,5 Monate nach Kriegsausbruch ist der Krieg durch die Militärpräsenz allgegenwärtig, durch die Bilder der Geiseln, die immer noch im Gazastreifen sind, allgegenwärtig, durch die Meldungen in den Nachrichten, durch die Todesanzeigen. Und Sie haben erwähnt, ich wohne 150 Kilometer von Gaza, aber dafür etwas mehr als 40 Kilometer von der libanesischen Grenze, wo es täglich eigentlich die Gefahr der Kriegsausweitung gibt. Es gibt den Gewaltaustausch sozusagen. Israel wird beschossen aus dem Libanon und bombardiert zurück. Und das ist eine der Gefahren dieser Krieg, dass der Krieg sich in den Norden ausweitet. Und das hört man und sieht man ganz deutlich bei uns im Norden.
Sie haben dann nach dem 7. Oktober zusammen mit Sascha Mariana Salzmann einen Blog gemacht, Gleichzeit heißt der, und dort geschrieben: Man glaubt immer, der Krieg frisst die Menschen nur da, wo er stattfindet, aber er frisst sie alle, die ihn spüren, auch mich. Wie frisst der Krieg sie auf?
Die erste Erfahrung des Krieges, die erste Erfahrung von einer so überwältigenden Welle der allgegenwärtigen Gewalt ist, dass man Und das steht ebenfalls in dem Buch, dass man aus der Welt herauskatapultiert wird. Und dass man ganz langsam zurück in diese Welt findet. Zurück in die Welt zu finden bedeutet dann nicht nur das eigene Leid wahrzunehmen, das unmittelbare Leid um einen drumherum, sondern auch den Blick zu erheben, zu fragen, was passiert anderswo für alle Menschen, die von dem Sog dieses Krieges eingezogen werden. Das betrifft die Menschen in Israel, jüdische wie palästinensische Israelis. Das betrifft die Menschen in Gaza, wo wir von Hungersnot sprechen, von einer unglaublichen humanitären Katastrophe, von einer horrenden Opferzahl, natürlich die Geiseln, deren Familien. Aber es betrifft auch die Menschen, die in Europa leben und von diesem Krieg beeinflusst werden. Das zerbricht ihre Fähigkeit, quasi sich als Teil dieser Welt wahrzunehmen. Ich würde fast sagen, der Blog war für mich persönlich die Rettung, ein Versuch durch das Schreiben mit Sascha Marianne Salzmann als Gegenüber, sich zurück in die Welt zu finden, sich zurück in die Welt zu schreiben, eine Welt durch das Schreiben wiederherzustellen.
War es denn für Sie eine denkbare Alternative, nach dem 7. Oktober aus Israel wegzuziehen, vielleicht nach Berlin, Ihrer zweiten Heimat, also irgendwohin, wo Sie den Krieg nicht ganz so unmittelbar spüren?
Darauf gibt es vielleicht zwei Antworten. Die erste Antwort ist nochmal eine so umfassende Gewalterfahrung angesichts der jüdischen Geschichte. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die dieser Krieg mit vielen Israelis gemacht hat. Dieser Krieg hat wieder jüdische Erinnerungsräume wachgerufen. Und in diesen Erinnerungsräumen, also die urjüdische Frage ist, okay, wohin? Wohin, wenn es brennt? Ja. Welche Pässe hat man? Welche Sprachen kann man? Welche Berufe hat man gelernt, die auch anderswo nützlich wären? Aber gleichzeitig, gerade wegen des Hin und Hers zwischen Deutschland und Israel, und gerade weil ich auch, wie ich von vielen Freundinnen und Freunden wahrgenommen habe, die Lage in Deutschland nicht so einfach ist, gelinde gesagt. Wir sehen in Deutschland eine große Welle des Antisemitismus. Davon berichten viele Freundinnen und Freunde. Wir sehen eine unglaubliche Verhärtung des öffentlichen Gesprächs. Das betrifft Jüdinnen und Juden in Deutschland. Das betrifft Menschen mit Migrationshintergrund, die ebenfalls in den Sog dieses Kriegs hineingeraten. Von daher weiß ich nicht, ob das unbedingt eine Linderung, eine Beruhigung für unser Familienleben gebracht hätte. Abgesehen davon haben wir Familie, Freunde, die gerade ebenfalls in Israel sind, die von diesem Krieg stark betroffen sind. Und es fühlte sich falsch an, irgendwohin wegzugehen.
Sie haben das Schicksal der Geiseln schon angesprochen, die immer noch in Hand der Hamas sind. Sie haben mal gesagt, dass in Ihrem Arbeitszimmer ein Bild von einer Geisel hängt. Warum haben Sie das dort aufgehängt?
Das ist immer der Moment, wo meine Stimme sich verschlägt, wo der Hals sich zuschnürt sozusagen. Ich habe bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer das Bild von Tal Shoham. Tal Shoham, ein österreichischer, israelischer Staatsbürger, wurde zusammen mit seiner Frau Adi und ihren zwei Kindern, Nave und Yehel, 8 und 3,5 Jahre alt, aus ihrem Haus an der Grenze zum Gazastreifen entführt am 7. Oktober. Adi und die Kinder wurden im Rahmen des Geiseldeals etwas weniger als 2 Monate nach Kriegsausbruch freigelassen. Tal ist dort geblieben in den Händen der Hamas und es vergeht kein Tag, an dem ich bin selber Familienvater, ich habe 3 Kinder, an dem ich nicht diesen Moment versuche mir zu vergegenwärtigen, der Abschied eines Vaters von seiner Frau und von seinen Kindern, in dem Wissen, dass es sein könnte, dass sie sich nie wiedersehen. Und in all dem, was ich mache, ist das Bild Tals quasi ein ständiger Begleiter. Also das Bild Tal Shams hängt in meinem Arbeitszimmer auch, das muss man auch ganz klar sagen, nicht weil er jüdischer Israeli ist, so wie ich. Das Thema der Geiseln, das hat damit nichts zu tun, sondern weil dieses menschliche Schicksal der Geiseln, die immer noch da sind, es geht nicht darum, welche Adjektive wir, also jüdische oder israelische Geiseln, sind kleine Babys darunter. Und es geht darum, dass diese Geiseln heilen und schnell nach Hause kommen, wie auch, dass das Leid insgesamt um sie herum in Gaza, in Rafah, ein Ende findet.
Glauben Sie noch daran, dass die verbliebenen Geiseln je wieder lebend nach Hause kommen?
Ich bete jeden Tag dafür, zusammen mit vielen Millionen Menschen in der ganzen Welt. Wir wissen, dass von den 134 israelischen Geiseln in den Händen der Hamas mindestens 34 bereits tot sind. Aber einige, viele sind noch am Leben. Und ja, wie gesagt, man tut, was man kann. Man betet, man hängt Bilder auf. Wie wir von den Berichten der freigelassenen Geiseln hören, haben sie Schreckliches während ihrer Zeit in den Händen der Hamas erlebt. Vor allem, wenn wir über die weiblichen Geiseln sprechen, da gilt es, einen Triggeralarm auszusprechen. Wir hören von den Sexualverbrechen, die nicht nur am 7. Oktober, sondern auch seitdem verübt worden sind. Aber wie gesagt, diese Menschen müssen so schnell wie möglich nach Hause kommen.
Man tut, was man kann, haben Sie gerade gesagt. Sie engagieren sich auch für die Geiseln, für die Angehörigen auch der Geiseln, haben Kontakt zu den Angehörigen. Wie blicken die auf den Krieg und auch auf die Kriegsführung der israelischen Armee?
Also ich unterstütze die Geiseln, wo ich kann. Das ist, ich mich nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Ich bin jetzt nicht Teil der Zentrale der Familien, deswegen kann ich auch nicht in deren Namen sprechen. Ich versuche, wie gesagt, in Kontakt mit deutschen Medien und so weiter, sie zu unterstützen. Das ist ein zentrales Thema. Der Krieg, die Kriegsführung, die Realität in Gaza, die grausam ist. Man hört immer wieder, dass man das vergleicht, also den 7. Oktober mit Hungersnot, der Zustand der Geisel mit dem Zustand der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza. Das ist grausam und das ist grausam. Und das Ziel solcher Vergleiche ist normalerweise, sich aus der eigenen Verantwortung herauszuziehen. Wir müssen dem Leid in Gaza ein Ende setzen. Wir müssen dem Hunger in Gaza ein Ende setzen. Wir müssen diesem Krieg ein Ende setzen. Und wir müssen die Geisel nach Hause bringen. All das ist wahr, all das existiert nebeneinander.
Es gäbe ja die Möglichkeit, über Grenzübergänge am Land auch mehr Hilfsgüter nach Gaza zu bekommen. Stattdessen wird jetzt aus der Luft abgeworfen. Es soll ein Hafen entstehen. Aber warum kommen denn gerade so wenige Hilfsgüter nur nach Gaza?
Ich bin kein Militärexperte, deswegen auch hier bin ich sehr vorsichtig mit meiner Antwort. Es gibt zu wenig Hilfsgüter, die nach Gaza gelangen, wie Sie richtig gesagt haben. Das Trauma des 7. Oktober ist sehr spürbar in Israel. Das Trauma des 7. Oktober ist auch sehr spürbar im politischen System in Israel. Das Gespräch darüber, die Fähigkeit, das Leid der anderen Seite wahrzunehmen, ist sehr begrenzt. Dazu muss man auch sagen, genauso wenig, dass Al Jazeera zum Beispiel den 7. Oktober eigentlich nicht erwähnt, verleugnet, das, was wir am 7. Oktober gesehen haben, was die Hamas selber dokumentiert hat, wird jetzt von vielen Medien verleugnet, die von der palästinensischen Gesellschaft wahrgenommen werden. Das Gleiche gilt leider auch für die israelische Seite. Wir sehen selten in israelischen, also in Mainstream israelischen Medien, das Bild dessen, was gerade in Gaza vor sich geht. Und das führt vielleicht dazu, dass die Bereitschaft Israels jetzt Hilfsgüter nach Gaza zu liefern, geringer ist. Wir sehen, dass die Hamas ebenfalls versucht, die Hilfsgüter zu eigenen Zwecken zu missbrauchen. Das heißt, wir sehen ein sehr zynisches Spiel auch darum. Ich hoffe sehr, dass die Hilfsgüter, die jetzt über See kommen, also durch diesen amerikanischen Hafen, dass sie schnell an die Menschen, an die Kinder, an die hungernden Kinder, unfassbar an die hungernden Kinder in Gaza ankommen.
Sie haben gerade gesagt, es fällt schwer, das Leid des Gegenüber wahrzunehmen. Das kann man ja auch nur, wenn man miteinander im Kontakt ist. Und ich will mit Ihnen noch über die Organisation Standing Together sprechen, in der Sie sich auch engagieren, die eben dafür da ist, ja, jüdisch-israelische und arabisch-israelische Communities zusammenzubringen. Wie klappt das denn gerade jetzt so in Zeiten des Krieges?
Ich kann Ihnen erzählen von einer Begegnung, die ich kurz nach Kriegsausbruch hatte. Darüber schreibe ich auch Sascha in einem der Briefe in unserem Blog, in unserem Buch. Ich hatte das Bedürfnis zu trauern. Ich hatte das Bedürfnis, meine Trauer, auch Wut, Frust mit anderen Menschen zu teilen, jetzt jenseits des unmittelbaren Umfelds, des familiären. Und ich bin zu so einem Treffen von Standing Together gegangen. Wir haben uns eigentlich in einem arabischen Community-Zentrum in Haifa getroffen. Jüdische Israelis, palästinensische Israelis, beduinische Israelis. Und es war uns klar, dass wir jetzt keine schlüssige Erzählung finden könnten für das, was wir gerade erleben, dass wir jetzt nicht über Lösungen und Horizont Hoffnung, Worte, die damals wirklich ihre Gültigkeit fast verloren haben. Aber wir wussten, dass in diesem Moment, wo wir zueinander suchen und finden, und das ist eben die große Stärke von Standing Together, dass man gemeinsam trauert, dass man sagt, ich sehe dich, ich sehe deine Trauer, ich sehe dein Leid, ich nehme es wahr. Und nochmal unter den Opfern des 7. Oktober auf israelischer Seite gab es nicht wenige palästinensische Israelis, die ums Leben gekommen sind. Wir haben arabische Geiseln unter den israelischen Geiseln, die jetzt in Gaza festgehalten werden. Und vielleicht haben wir es auch intuitiv, wie man das immer bei Standing Together macht, verstanden, wenn man zusammen diese Trauer teilt und auch die Wut darüber, dass es dazu kommen konnte, dass das immer der Anfang ist, um dann gemeinsam, im gemeinsamen Gespräch sich irgendwann doch eine Zukunft vorstellen zu können. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich vor 2 Wochen zum ersten Mal meine ältere Tochter mitgenommen habe auf eine Mahnwache von Standing Together. Und wir standen da, jüdische Israelis, arabische Israelis, Seite an Seite, weil wir wussten, wir tragen eine gemeinsame Verantwortung für die Zukunft dieses Landes. Und wie der 7. Oktober uns gezeigt hat, wie der ganze Konflikt uns zeigt, man kann Menschenrechte, man kann Demokratie, man kann Freiheit nicht auf eine Gruppe oder auf eine Region beschränken. Entweder haben das alle oder keiner. Und deswegen der gemeinsame Kampf genau dafür.
Wir haben vorhin kurz über den auch verhärteten Diskurs in Deutschland gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es ja manchen zunehmend schwerfällt, auch das Leid des Gegenübers wahrzunehmen. Wie ist das denn? Werden Sie für dieses Engagement bei Standing Together auch kritisiert in Israel, in der Familie, von Freunden? Werden Sie darauf angesprochen, was soll das? Das ist doch der Feind in Anführungszeichen.
Weil Sie Deutschland erwähnen, muss ich einen halben Satz dazu sagen vielleicht. Dass ich oft, also Monate hatte man eigentlich kaum die Möglichkeit, irgendwie den Blick auch nach Deutschland zu richten. Also das, wie gesagt, wie Nathan Schneider sagte, wir gehen am 7. Oktober schlafen und wir wachen am 7. Oktober auf. Das ist ein endloses Trauma, ein endloser Schrecken. Als der Blick doch nach Deutschland gerichtet werden konnte, habe ich mit Schrecken eigentlich mit Wut gesehen, dass man wieder das Nahost-Thema, das Gespräch über Israel und Palästina wieder für innerdeutsche Kulturkämpfe instrumentalisiert, um das höflich auszudrücken, dass man mit Begriffen umherschmeißt und das aus allen Seiten, was vor allem fehlt, ist die Pietät, ist wirklich der Blick auf die Menschen, auf das, was da passiert und nicht darüber, wie kann ich meine moralische Position für diese Seite oder für die andere Seite, ist egal, so zur Schau stellen, dass ich mir oder meiner Umgebung gegenüber als sehr moralisch vorkomme. Das muss gesagt werden. Und in Israel, ja, also ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass als ich mit meiner Tochter auf dieser Mahnwache stand, dass ihr Wortschatz von Schimpfworten auf jeden Fall größer wurde. Aber vor allem in unserer Region, die israelische Gesellschaft ist nicht so, also man lebt nicht so separat, man lebt miteinander. Haifa ist eine gemischte jüdisch-arabische Stadt. Unsere Region in Galiläa ist eine gemischte jüdisch-arabische Region. Von daher, für viele fällt es noch schwer, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Noch ist der Schmerz zu groß. Wir sehen noch nicht die großen Proteste, die wir vor dem Krieg gesehen haben. Aber langsam versteht man, wenn wir diesem Wesen trotzen wollen, dem Wesen des Krieges, ja, der Krieg ist wirklich zum eigenen Wesen im Lande geworden. Wenn wir diesem Wesen trotzen wollen, ein Akt, zu dem die politischen Führungen in der Region entweder nicht willens oder nicht fähig sind, dann müssen wir auf die Straße gehen. Und ich glaube, dass, ja, es wird zumindest zum Teil anerkannt.
Glauben Sie denn, dass Ihre Tochter dann einmal in Frieden und ohne Angst in Israel wird leben können?
Meine Tochter hat mir neulich gesagt, als wir genau darüber geredet haben, wie das in unserer Familie, in unserem Freundeskreis ankommt, dass wir auf Demonstrationen gehen, dass wir verstärkt das Gespräch mit unseren palästinensischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern suchen, gerade jetzt. Sie haben vorher das Wort Feind erwähnt. Mein Feind ist der Feind der Menschlichkeit und der Demokratie. Also mein Feind sind Menschen, die versuchen, irgendwelche messianischen Schreckensvisionen im Schatten dieses Krieges zu vollziehen. egal auf welcher Seite, wobei ich wirklich nicht Hamas mit irgendjemandem in Israel vergleiche. Nochmal, diese Vergleiche sind eitel. Aber das ist mein Feind, das ist mein politischer Feind, egal Israeli, Palästinenser, Jude, Moslem, in Deutschland oder anderswo. Also Menschen, die hier rechtsextrem wählen, sind auch meine politischen Feinde. Und meine Tochter sagte, weißt du, Papa, ich glaube, es ist wesentlich einfacher, eine norwegische Friedensaktivistin zu sein. Wir haben so ein bisschen über die Zukunft geredet. Ich habe gesagt, ja, das ist wahr, aber schau, hier kannst du wirklich, also hier bietet dir die Realität leider eben diese Herausforderungen an und diesen müssen wir uns stellen. Dieser Krieg hat uns gezeigt, dass die jüdischen Erfahrungsräume, die wir für vergangen hielten, alles andere als vergangen sind. Von daher hoffe ich, dass meine Tochter diesen Moment zumindest mit sich trägt, des Trauerns, des gemeinsamen Trauerns, des gemeinsamen Aufstehens.
Herr Waldmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Korscher.
In den USA beginnt ja gerade die heiße Phase im Wahlkampf. Trump gegen Biden. Mal wieder. Und wie schon beim letzten Mal ist es das Duell, das die Mehrheit in den USA eigentlich gar nicht will. Trotzdem haben sich beide in den Vorwahlen ihrer Partei klar und deutlich durchgesetzt. Und das liegt auch am Wahlrecht in den USA. Das funktioniert nämlich nach dem Motto »The winner takes it all«. Wer in den USA in einem Wahlbezirk die Mehrheit holt, und sei sie noch so knapp, der bekommt alle Wahlmänner zugesprochen. Ein Hörer hat sich deswegen gefragt, warum reformieren die USA nicht ihr Wahlsystem? Zum Beispiel zu einem Verhältniswahlrecht, wie es hier in Deutschland gilt. Da bekommt man beispielsweise für 20% der Stimmen auch 20% der Abgeordneten. Diese Frage habe ich an Stefan Cornelius weitergeleitet, den Politikchef der SZ.
Die Debatte um eine Reform des amerikanischen Wahlrechts ist möglicherweise so alt wie das Wahlrecht selbst. Die Regeln stammen eigentlich aus der Gründerzeit der USA. Die letzten Reformversuche stammten von Joe Biden. Jetzt in der Präsidentschaft, die gerade zu Ende geht, hat er ein großes Reformpaket eingebracht. Es ist im Senat nicht weit gekommen, weil es braucht 60 von 100 Senatoren, um die Verfassung, das Wahlrecht zu ändern. Diese Mehrheit kommt stets nicht zustande, weil man natürlich sehr viele Republikaner bräuchte in diesem Fall, um die Mehrheiten zu ändern. Biden möchte zwei große Reformen durchsetzen, nämlich erstens den Wahltag zu einem Feiertag zu machen und auch sehr viele Ungerechtigkeiten bei der Stimmabgabe auszugleichen und zweitens den Filibuster einzuschränken, also die Möglichkeit, die Wahlrechtsreform aufzuheben. Beides sind Elemente, die die Republikaner verhindern, weil sie ihre Blockade und ihre Macht in den Bundesstaaten beschneiden würden.
Wenn Sie noch mehr Einordnungen zur US-Wahl hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren wöchentlichen Podcast dazu. In Auf den Punkt. Die US-Wahl bespricht der eben gehörte Stefan Cornelius mit meiner Kollegin Nadja Schlüter alles, was Sie zu den Präsidentschaftswahlen wissen müssen. Neue Folgen kommen jeden Freitag raus und die erscheinen dann auch jeden Sonntag hier im Auf den Punkt-Kanal. Und wenn Ihnen dann beim Hören unserer Podcast-Folgen oder beim Lesen der SZ eine Frage zu einem aktuellen Thema in den Kopf kommt, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast@sz.de und auf Spotify. Und jetzt zu dem, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am letzten Wochenende waren ja Präsidentschaftswahlen in Russland, wobei bei den Scheinwahlen das Ergebnis davor ja schon feststand. Dieses Ergebnis wurde aber auch offiziell verkündet. Knapp 88% der Russinnen und Russen sollen angeblich für Putin gestimmt haben. Damit bleibt er bis 2030 weiter Präsident in Russland. Er selbst sagt in seiner Siegesrede zu dem Ergebnis: Jeder in Russland fühle sich als Teil einer russischen Familie. Und das sei für Russland in Zukunft sehr wichtig, hat er gesagt. Ganz so einig, wie Putin es gerne hätte, ist Russland dann aber doch nicht. An den Wahltagen kam es stellenweise zu kleineren Protestformen. Zum Beispiel sind einige Wählerinnen und Wähler einem Aufruf des inzwischen verstorbenen russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny gefolgt. Der hatte dazu aufgerufen, um 12 Uhr wählen zu gehen, um sich beim gemeinsamen Anstehen gegenseitig zu zeigen, dass man nicht alleine ist. Im Ukraine-Krieg ist es in der Nacht auf Donnerstag zum ersten Mal seit Wochen wieder zu Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gekommen. Russland hatte 31 Raketen auf Kiew abgefeuert. Laut ukrainischen Behörden konnten alle Raketen abgefangen werden, weil aber Trümmerteile auf Häuser stürzten, ist es wohl zu Verletzten gekommen. Um die Ukraine weiter zu unterstützen, hat sich am Dienstag die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe getroffen. Deutschland hat der Ukraine dort unter anderem weitere 500 Millionen Euro für militärische Hilfe zugesagt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat dazu in seiner Videoansprache gesagt: Wir wissen den deutschen Beitrag zum Schutz des ukrainischen Lebens und unserer Unabhängigkeit sehr zu schätzen. Schon länger arbeitet die Ampelkoalition daran, eines ihrer Wahlversprechen einzulösen: die teilweise Legalisierung von Cannabis. Und eigentlich schien da vor ziemlich genau einem Monat schon alles klar.
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen.
Damit hatte der Bundestag mehrheitlich für das Gesetz aus dem Gesundheitsministerium gestimmt. Aber die Union, die hatte angekündigt, das Gesetzesvorhaben vielleicht doch noch im Bundesrat zu blockieren. Am Freitagvormittag dann hat sich der Bundesrat damit befasst und die teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland gebilligt. Das heißt, ab dem 1. April ist der Konsum und Besitz von Cannabis für Erwachsene unter gewissen Bedingungen erlaubt. Auch nach dieser Entscheidung kam Kritik von Ministerpräsidenten der Union. So hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder schon angekündigt, das Gesetz in Bayern nur, Zitat, extrem restriktiv anzuwenden. Nachdem wir auf die vergangene Woche geblickt haben, schauen wir jetzt nach vorn auf das, was kommende Woche wichtig sein wird. Das hat sich Maja Görz angeschaut.
In der Slowakei wird an diesem Samstag ein neuer Präsident gewählt. Die Slowakei grenzt an die Ukraine. Und die Wahl ist dort auch deshalb so wichtig, weil in der Slowakei gerade viel über die Haltung des Landes zum Ukraine-Krieg und Russland gestritten wird. Aktuell führt Peter Pellegrini die Umfragen an und der macht Wahlkampf mit Bildern von ihm und Wladimir Putin und Donald Trump.
Der Kandidat des eher pro-europäischen Lagers liegt da auf dem zweiten Platz gerade. Und schauen wir mal nach Deutschland. Was wird da wichtig?
Am Montag sollen Schlichtungen im Tarifkonflikt mit dem Bodenpersonal der Lufthansa beginnen, die in letzter Zeit ja schon ein paar Mal gestreikt haben. Geplant ist, dass es bis Donnerstag eine Einigung gibt und dann über Ostern alle ohne Streiks verreisen können.
Dann hoffen wir mal, dass das auch wirklich so kommt.
Ja, und für die Fußballfans steht auch was an. Die deutsche Nationalmannschaft hat nächste Woche nämlich zwei Testspiele, mit denen sie sich auf die Heim-EM im Sommer vorbereitet. Am Samstag spielt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Frankreich und am Dienstag gegen die Niederlande.
Danke, Maja. Eine Diskussion der letzten Woche haben wir in dieser Sendung noch gar nicht aufgegriffen. Den Vorstoß von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, den Ukraine-Krieg, Zitat, einzufrieren, damit es dann zu einem Waffenstillstand kommen kann. Aber wie hat Mützenich das gemeint? Wenn Sie das auch interessiert, dann empfehle ich Ihnen das Interview mit dem SPD-Mann, das meine Berliner Kollegen geführt haben. Link dazu in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.